wieso, wenn das sonst ein Bund bleibt und die leben zusammen, wieso soll das jetzt so entscheidend sein? Ist das nicht ein Übergewicht? Hier wäre also wieder nachzudenken, da sind wir wieder bei dem Bräutigam. Was liegt hier für eine Befangenheit vor gegenüber dieser Dimension des Leiblichen, die hier gegeben ist? Warum soll das gehen? Man führt das ganze Leben zusammen, nur dass man nicht miteinander also schlafen darf. Ich sehe auch nicht, wo das bei Jesus steht. Der hat sich darauf überhaupt nicht eingelassen.
Da machen wir auf jeden Fall nochmal eine eigene Sendung dazu, zu diesem ganzen Themenkreis, Stichwort Theologie des Leibes und Ähnliches.
Ja.
Da vielleicht lassen wir dieses Fass jetzt nochmal zu, so kurz vor Ende der Sendung, um es.
Ja.
Danke zunächst mal, Professor Splett, dass Sie sich hier gestellt haben und Ihre Position auch verteidigt haben oder erklärt haben, uns auch zum
Eben.
Abschluss.
Ja, wenn ich, darf ich einen Satz
gerne
noch sagen, dass ich tatsächlich, ich möchte nur daran erinnern, ich habe am Anfang gesagt, die Hauptsache ist mir, dass der Bund personaler und tiefer ist als das andere. Leider sind wir aufgrund dieser Synode da und diesem Problem, an diesem Problem jetzt hängen geblieben und das war ja auch richtig so, denn das muss beredet werden, wie das weitergeht, wenn eben die Ehe gebrochen ist und was dann dort geschieht. Aber man sollte darüber nicht vergessen, dass der entscheidende Punkt ist, Bund heißt wirklich also Herzensbund, Lebensgemeinschaft und zwar totale Lebensgemeinschaft.
Und das wäre mir noch wichtig von Ihnen zu erfragen zu diesem Ehe als Bund. Warum liegt Gott eigentlich so viel daran? Warum sagt er, du sollst das nicht, du sollst die Ehe nicht brechen? Warum ist ihm das so wichtig?
Ich glaube, weil es tatsächlich der Mensch, da hat der Nietzsche recht, wenn er sagt, der Mensch ist der Versuch der Natur, sagt er, ich würde ihm nicht sagen, der Natur, ein Wesen hervorzubringen, das ein Versprechen geben kann. An sich wollen wir in unserer Freiheit uns ganz und gar in die Hand nehmen, um uns dem anderen ganz zu geben. Deswegen gibt es Gelübde, Gelöbnisse, Bund, ob nun im Orden oder der Priester in die Hand des Bischofs oder eben die Eheleute zueinander. Das ist der wirkliche Ernst von Freiheit, dass ich in eine Endgültigkeit hinein will. Und das muss man deutlich machen und dass das auch schon für die natürliche Ehe gilt. Dieser Versuch, ich bin dein und du bist mein. Und wir gehören einander. Nicht, dass man den anderen besitzt, sondern man kriegt ihn anvertraut durch Gott. Nach diesem schönen Text von Bergengrün, einer kann nicht des anderen sein, sondern jeder ist zum Lehen gegeben von Gott. Aber dieses wirkliche ganz füreinander Dasein. Und deswegen haben sie das in allen Religionen eigentlich, dass die Ehe eine ganz wesentliche Sache ist. Und selbst in Kulturen, wo sie mehrere Ehen haben, Polygamie in welcher Form auch immer, wird nach dem, was ich da gelesen habe von den Fachleuten, wird der volle Ritus eigentlich nur einmal vollzogen. Und der volle Ritus ist immer Hochzeit von Himmel und Erde. In der Regel ist der Himmel der Mann und die Erde die Frau. In Ägypten ist es umgekehrt. Da ist es anders. Aber an sich ist es immer so, jede Ehe ist die Hochzeit von Himmel und Erde. Und in der Ostkirche ist deswegen auch nicht wie im Westen Karfreitag und Ostern die Hauptsache, sondern die Menschwerdung des Wortes. Die Hochzeit von Gottheit und Menschheit. Deswegen gibt es überhaupt die Schöpfung nur. Gegenüber so dem Hauptstrom leider bei uns hier im Westen zu sagen, dass die ganze Inkarnation geschieht, nur um den Fehler von Adam und Eva auszubügeln, kann doch unmöglich stimmen. Wollen wir wirklich behaupten, dass dieser großartige Gedanke sich der Sünde unserer Ureltern verdankt, statt dass das der Plan von Gott von Anfang an war? Was sein soll, ist Hochzeit von Himmel und Erde. Deswegen gibt es die Schöpfung. Deswegen gibt es überhaupt alles, was es dort gibt. Und ist das in jeder Religion und in jeder Religion vor allen Dingen eben immer wieder diese Hochzeit von Himmel und Erde, aus der wir selber dann unser Leben auch beginnen.
Jetzt haben Sie mich neugierig gemacht, Professor Splett. Kann man das denn auch erfahren oder ist das Metapher?
Ich meine das ganz ernsthaft. Das ist mehr, für mich ist es mehr als eine Metapher, denn ich finde es doch wirklich unglaublich, dass da jemand sich ganz einem Menschen hingibt und den anderen Menschen ganz aufnimmt, seine ganze Leiblichkeit bejaht, von der obersten Haarspitze bis zum kleinen Zeh, jeder Quadratzentimeter. Alles wird bejaht, das, was die Franzosen dann nochmal Blason du corps nennen, also das Lob des Leibes, das hier hineingehört. Und aus diesem Miteinandersein entsteht neues Leben. Das ist nicht bloß dazu da, das ist auch nicht mehr der erste Hauptpunkt, aber das zeigt, wie ernsthaft diese Annahme und wie fruchtbar und lebensschenkend diese Annahme ist, dass sie das darstellt. Und deswegen ist sie wirklich das stärkste Bild für das Miteinandersein auch von Gott und seinen Geschöpfen. Und dann versteht man auch, dass eben, wie das ja auch in unseren Texten heißt, die Engel entsprechend, die bösen Engel, eben voller Neid vergiftet sind, dass eben Gott Mensch geworden ist und nicht Engel, sondern genau diese Hochzeit stiftet zwischen Gott und Mensch. Im Menschensohn Jesus Christus und dann von ihm her bei ihm und seiner Braut der Kirche, zu der wir gehören dürfen.
Eine intensive Stunde war das. Danke, Professor Splett, dass wir hier so sprechen konnten. Ganz im Sinne von Papst Franziskus kann man sagen, wirklich, dass man sich offen zuhört und miteinander im Gespräch ist und im Dialog. Danke, dass wir Ihre Meinung hören durften und dass Sie sich hier dem Gespräch gestellt haben. Danke nach Offenbach, Professor Splett.
Und dank meinerseits, dass Sie wirklich dran geblieben sind. Es hat keinen Sinn, dass Sie bloß einfach sich anzuhören und sagen, der spinnt, sondern dass man wirklich dran redet. Denn das habe ich ja auch gelernt in der Philosophie. Ganz falsch ist nichts. Man müsste also gucken, wo da eben Fehler drin sind, aber man müsste es anders machen. Stellen Sie sich vor, ich komme nochmal auf das 19. Jahrhundert zurück, wenn jemand damals gesagt hätte, Freiheit der Religionen. Was ist den Leuten passiert im Modernismus halt? Wie viele sind rausgeflogen aus ihren Ämtern, mussten dann Nonnenbeichtväter werden und so ähnlich, weil das Lehramt damit nicht richtig umgegangen ist. Und ich hoffe, dass das eben anders weitergeht jetzt.
Somit haben auch Sie einen Diskussionsbeitrag gegeben. Danke nochmals, Professor Splett, und wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn wir hier weiter in die Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils schauen und dazu von Ihnen auch profunde Interpretationen bekommen. Danke, alles Gute, bis zum nächsten Mal nach Offenbach, auf Wiederhören.
Danke.
Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein, auch dass Sie sich hier in der Sendung beteiligt haben. Von dieser Sendung gibt's wie immer CD und Podcast. Schauen Sie auf horeb.org, unsere Homepage. Danke an Silvia Groß im Hintergrund in der Regie. Sie begleitet Sie nun weiter durch das Programm. Gleich um 21.40 Uhr beten wir das Nachtgebet der Kirche, die Komplett. Gehen dazu in den Bregenzerwald nach Schwarzenberg zu Pfarrer August Bechter. Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornig.